Wir hören den Bibeltext aus Römer 12, die Verse 12 bis 21. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Kümmert euch um die Bedürfnisse der Heiligen, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Strebt nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht vor allen Menschen. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, hilf uns nun, stille zu werden vor dir und auf dich zu hören, wenn du nun zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. In der ersten Predigt zu den Einanderworten im Römerbrief ging es letzte Woche um den großen Aufruf, liebt einander. Ja, wer den anderen liebt, erfüllt Gottes Plan und Willen für sein Leben. Aber diese Liebe, haben wir gesehen, ist nicht billig. Wahre Liebe betrachtet den anderen als unendlich kostbar. Deshalb wird sie etwas kosten und deshalb ist wahre Liebe auch eine menschliche Unmöglichkeit. Ja, wo sie besteht, ist ja auf Gottes Wirken zurückzuführen. Er hat sie uns zuerst am Kreuz erwiesen, im Sühnetod seines geliebten Sohnes. Und das Wunderbare am Evangelium ist, durch den Glauben an Jesus erweckt und erneuert er uns selbst, sodass diese Liebe in uns möglich wird. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und auch heute haben wir es wieder mit einer menschlichen Unmöglichkeit zu tun. Das Thema lautet, seid eines Sinnes untereinander. Ein frommer Wunsch, ein guter Wunsch, aber man muss sich nur die dominierenden Themen anschauen, dann wird einem das Unmögliche an diesem Aufruf schnell bewusst. Die Wahlen in den USA, der Krieg in Nagorno-Karabach, die Anschläge in Frankreich und Österreich, die Debatten und die gestrige Demo zu den Corona-Einschränkungen, schon so ein kleiner Ausschnitt aus dem aktuellen Weltgeschehen führt uns eine hoffnungslos polarisierte Welt vor Augen. Allerdings gilt dieser Aufruf auch nicht der Welt selbst, sondern uns, der Gemeinde von Jesus Christus in der Welt. Gott lässt das menschlich Unmögliche in der Gemeinde wahr werden. Der Glaube an das Evangelium hat uns schon zu einem Leib in Christus zusammengefügt. Das heißt, durch das Evangelium hat Gott schon die grundlegende Spaltung in dieser Welt überwunden. Er hat uns eins mit sich gemacht, in seinem Sohn. Und in seinem Sohn hat er uns auch eins miteinander gemacht. Wir sind schon eins und das heißt, wir sollen einander lieben und zweitens, wir sollen eines Sinnes untereinander sein. Ich selbst bin nicht zu DDR-Zeiten in Ostdeutschland aufgewachsen, deshalb frage ich mich, wie auf die das heute zutrifft, auf einen solchen Aufruf reagieren. Ich muss hier etwas projizieren, aber vielleicht ruft es ein gequältes Lächeln hervor, wenn man hört, dass in der Gemeinde alle die gleiche Gesinnung haben sollen. Das kann sich wie Gleichschaltung anhören, wie Sozialismus leicht. Ist die Gemeinde am Ende eine große Wurstfabrik, wo am Ende alle gleich herauskommen? Ich denke, wir sollten uns anschauen, was es bedeutet, eines Sinnes zu sein und was nicht. Was es bedeutet. Das ist unser erster Punkt. Der Aufruf steht ja in Römer 12 in einer ganzen Aufzählung von als positiv empfundenen Verhaltensweisen. Diese Auflistung kann auf den ersten Blick ziemlich zusammenhanglos aussehen. Wenn man sich aber anschaut, wo dieser Aufruf sonst noch im Neuen Testament auftaucht, dann macht sie mehr Sinn als auf den ersten Blick ersichtlich. Aber wir konzentrieren uns, wenn wir nun einen kurzen Ausflug ins Neue Testament unternehmen, auf zwei Stellen. Wo sonst kommt dieser Aufruf vor? Der erste, den ersten finden wir im ersten Korintherbrief. Ihr könnt dort einfach weiterblättern, ja, das ist nur ein paar Seiten weiter. Kapitel 1, Vers 10. Wenn ihr die Gemeindebibel vor euch habt, dort heißt es: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einerlei Rede führt und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern dass ihr zusammenhaltet in derselben Gesinnung und in derselben Meinung oder derselben Überzeugung, könnte man auch sagen. Worum es Paulus geht, erklärt er dann in den folgenden Versen so, Vers 11. Denn es ist mir durch die Leute der Chloe über euch bekannt worden, meine Brüder, dass Streit unter euch ist. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich gehöre zu Christus. Ist Christus zerteilt? Ist Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Aber wir können uns jetzt nicht im Detail mit den Problemen in Korinth befassen, aber wir sehen, dass in der dortigen Gemeinde die Gefahr von Spaltungen herrscht, darüber, wer von den besonders beeindruckenden Schlüsselpersonen, Paulus, Apollos und so weiter, sogar vielleicht Christus, wer von diesen der beste, der beeindruckendste, der überzeugendste Denker und Redner ist. Und man sieht, das ist eine ungesunde Mischung aus Stolz und Eifersucht, die hier am Werk ist und die Paulus angreift. Beides, sagt Paulus, hat in einer Gemeinde nichts zu suchen. Schauen wir weiter. Die zweite Stelle finden wir im Philipperbrief und die ist auch hier abgedruckt. An die christliche Gemeinde dort appelliert Paulus gleich zweimal, gleichgesinnt zu sein. Die erste finden wir hier, dort heißt es: Erfüllt meine Freude, indem ihr gleichgesinnt seid. Oder dass ihr gleichgesinnt seid. Dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Hören wir kurz dort auf. Aber wir werden uns das gleich noch genauer anschauen. Aber wir sehen, wie in Korinth geht es auch hier um Eitelkeiten und Streitsucht, um Spaltungen in der Gemeinde, die aus Überheblichkeit entstehen. Dann am Ende des Briefs, wir haben es nicht hier, dort spricht Paulus zwei Frauen persönlich an, die dadurch in der Bibel verewigt werden. Er sagt, die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dass sie gleichgesinnt seien im Herrn. Es ist ein dringender Appell, die persönliche Differenzen beizulegen und sich einander neu zuzuwenden. Das nur als kleiner Überblick, an dem wir schon sehen, dass der Aufruf, gleichgesinnt zu sein, nichts mit Gleichschaltung zu tun hat, sondern im Gegensatz steht zu Streitereien und Eitelkeit. Der Aufruf, gleichgesinnt zu sein, steht im Gegensatz zu Streitereien und Eitelkeit. Gleichen Sinnes zu sein, richtet sich gegen eine Einstellung, die auf den anderen herabblickt. Ja, und die Gemeinde in die da und wir hier unterteilen will. Und entsprechend kann man auch den Aufruf in Römer 12 tatsächlich auch so übersetzen, dass es heißt, seid eines Sinnes zueinander. Wir sollen einander zugewandt sein. Wir sollen uns einander zuwenden, indem wir eines Sinnes zueinander sind. Aber wenn man von diesem Punkt aus weiterdenkt, Gegensatz zu Streit und Eitelkeit, merkt man schnell, dass Gleichgesinntheit nicht Gleichschaltung bedeuten kann. Streit und Eitelkeiten ergeben sich ja meist daraus, dass wir uns selbst, unsere Weise zu denken, unsere Weise zu handeln und alles, was wir sonst so tun, wie wir uns kleiden, wie wir reden, alles für richtig halten. Und dann die konfrontieren, die anders denken. Manchmal muss man natürlich jemanden konfrontieren über bestimmte Dinge, aber ich denke, die meisten Dinge, über die man sich in die Haare kriegt, im Alltag, in der Familie, in der Gemeinde, in der WG, die meisten Dinge, über die wir uns in die Haare kriegen, kommen von der irrigen Annahme, dass der andere bitteschön so sein soll wie ich. dass er redet wie ich, dass er sich kleidet wie ich, dass er wählt wie ich, dass er mich so ernst nimmt wie ich mich, dass er meiner Meinung ist über Einwanderungspolitik, über Umweltpolitik, über Corona, davon kommt der Streit. Der Streit kommt, wenn ich immer dann doch eben ziemlich oft vom Druck der Gleichschaltung, weil wir wollen, dass der andere so ist wie ich. Gleichschaltung ist also tatsächlich, wenn man so will, eine Lösung, wie man Meinungsverschiedenheiten überwindet, nämlich die unfriedliche, die alles platt machen will, was ihr in den Weg kommt. Biblisch verstandene Gleichgesinnung ist die friedliche Variante. Anders als Gleichschaltung besteht sie nicht auf ihrem Weg, sondern schaut mal, wie es im Philipperbrief hier heißt. Dort heißt es, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist biblische Gesinnung. Biblische Gesinnung unterscheidet sich grundlegend von der Gleichschaltung. Und das merken wir umso mehr, wenn wir uns anschauen, was ihre Form ist. Also wie ist das geformt, eines Sinnes zu sein? Mit der Demut hat Paulus begonnen, diese gleiche Gesinnung auszuloten. Aber er wird noch viel deutlicher in seiner Definition, wenn wir im Philipperbrief einfach weiterlesen. Dort schreibt der Apostel, Vers 5, denn er soll so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm, den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Habt ihr bemerkt, was hier geschieht? Paulus schaut sich das Evangelium unter der Lupe an. Und er fragt sich, welche besondere Einstellung liegt dem Evangelium zugrunde? Welche Gesinnung legt Jesus an den Tag? Was hat sich Jesus dabei gedacht, als er den Platz neben dem himmlischen Vater verließ? Als er sich zum Knecht oder wirklich zum Sklaven erniedrigte? Und dann auch noch den Tod am Kreuz, den furchtbarsten Tod damals, bereitwillig für uns erlitt. Was war sein Denken? Hat er nicht vollkommene Demut an den Tag gelegt, als er sich uns Menschen auf diese Weise zuwandte? Und wenn das so ist, dann ist genau das die Gesinnung, in der wir ihm und einander gleich sein sollen. Warum? Weil diese Demut Gottes eigene Gesinnung ist. Die Demut ist Gottes eigene Gesinnung. Er offenbart sie in Jesus Christus. Einer meiner Dozenten hat uns einmal die Geschichte aus seiner Zeit als Missionar in Pakistan erzählt, als er mit dem örtlichen Imam über den Charakter Gottes sprach. Und es war ein sehr freundliches, höfliches Gespräch, bis mein Dozent von Gottes Demut sprach. Und da zogen sich die Brauen des Imam zornig zusammen. Und er sagte, demütig. Gott ist nicht demütig. Und ich denke, wenn man nicht glaubt, dass Gott demütig ist, dann werden wir es auch nicht sein. Gott gefällt Demut, weil sie seinen eigenen Charakter widerspiegelt. Und bei der demütigen Gesinnung vermeiden wir nicht nur Streit untereinander, sondern wir zeigen der Welt etwas von Gott. Nachdem Paulus uns also gezeigt hat, dass unsere Gesinnung aus der gleichen Gesinnung bestehen soll wie der von Jesus Christus, geht er als nächstes auf die Frage ein, die sich ganz leicht anschließen kann, nämlich die Frage, lohnt sich das? Und auch um die Frage zu beantworten, nimmt Paulus hier keinen Moment die Augen von Jesus, sondern er sagt, schaut euch doch mal den Preis an, mit dem der himmlische Vater Jesus Christus belohnt hat. weil Jesus sich so erniedrigt hat, schreibt er in Vers 9, darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesus sich jedes Knie beuge von allen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wenn ich mich frage, ob es sich lohnt, nach dieser Gesinnung zu leben, ob es vernünftig ist, meine eigenen Interessen und Vorstellungen denen des anderen, denen der Gemeinde zu unterstellen, dann sagt Paulus, Klaus, schau dir doch einfach mal an, wo Jesus Christus jetzt ist. Gott hat ihn über alles erhöht. Er hat seine Selbsterniedrigung ins Gegenteil verkehrt und ihm den höchsten aller Namen gegeben. Und du fragst, ob seine Gesinnung vernünftig war? Aber wenn man nur das Leben hier im Blick hat, dann wird die Einstellung, die Gesinnung von Jesus alles andere als vernünftig erscheinen. Mit dem Blick auf Jesus ist diese Gesinnung die vernünftigste, die es gibt. Also lasst uns so gesinnt sein. Kommen wir nun zurück zum Römerbrief und schauen uns an, wie lässt sich das eigentlich in die Tat umsetzen, wie wir das in die Tat umsetzen. Mit diesen Einblicken, das ist der nächste Punkt, mit diesen Einblicken entdecken wir, dass dieser eine Sinn der bis jetzt recht zusammenhanglos wirkenden Aufzählung in Römer 12 eine erkennbare Form und Gestalt annimmt. Nochmal zur Erinnerung, der eine Sinn ist der Sinn Christi. Er besteht darin, dass man einander demütig zugewandt ist. Und in diesem Abschnitt entdecken wir dann jede Menge Facetten dieser demütigen Zugewandtheit. Ja, in Vers 13 spricht Paulus materielle und finanzielle Zugewandtheit an. Er sagt, kümmert euch um die Bedürfnisse der Heiligen und übt Gastfreundschaft. Ich denke, nichts spaltet Menschen so sehr wie materielle und finanzielle Nöte. Eine Gemeinde kann leicht in zwei brechen, wenn Wohlhabende und Notleidende in Parallelwelten leben und sich nicht einander zuwenden. Ja, natürlich muss man einerseits unterscheiden zwischen den tatsächlichen und den gefühlten Bedürfnissen, die man auch als Neid kennt. Ja, es braucht auch Weisheit, damit man die eigene Großzügigkeit dass man dadurch keine ungesunden Verhaltensweisen beim anderen unterstützt, indem man zum Beispiel unwissentlich den Alkoholkonsum eines Abhängigen finanziert. Aber alles in allem ist hier der Aufruf aktiv. Wir sollen aktiv als Gemeindeglieder Ausschau halten nach den Bedürfnissen des anderen. Und das kann natürlich materieller oder finanzieller Not sein, aber es können auch andere Bedürfnisse sein, aber das ist, denke ich, hier gemeint. Wir werden aktiv danach Ausschau halten, nicht passiv warten, bis Leute zu uns kommen. Und das kann zum Beispiel heißen, dass jemand eine medizinische Behandlung braucht. Das ist ein Beispiel aus der Vergangenheit der LEC. Aber wir haben auch schon Essenspakete für Leute geschnürt, die in Not waren. Vers 14 schauen wir uns gleich an, aber zuerst Vers 15, dort sehen wir eine emotionale Zugewandtheit. Ja, es heißt dort, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Ich denke, wenn man Glieder am einen Leib ist, versteht sich das eigentlich von selbst. Ja, aber ich denke, trotzdem kann ganz leicht eine ungesunde Abgrenzung stattfinden, die sogar zur Spaltung führt, indem man die Gefühle des anderen ignoriert und die Trauer oder die Freude des anderen nicht als die eigene begreift. Es gibt unzählige Auslöser für Freude, für Weinen in unserem Leben, aber ich denke, meistens geht es darum, dass eigene Hoffnungen und Erwartungen erfüllt oder unerfüllt bleiben. Und ich möchte euch da nur für einen Moment an die sogenannten lila Gemeinden in den USA erinnern, also denen, wo sich Rot und Blau, Republikaner und Demokraten vermischen. Wie groß wird da jetzt die Versuchung für den Sieger sein, mit Schadenfreude und Häme zu reagieren und für die Verlierer mit Verbitterung und Enttäuschung? Wie leicht wird man sich da voneinander abwenden, wenn das nicht schon vorher geschehen ist. Ja, und ich denke, in dieser Zeit können wir wirklich für unsere Geschwister in den USA beten, denn wir haben so viel Segen von ihnen empfangen. Jetzt können wir für sie im Gebet einstehen. Auch bei uns wird Politik zunehmend polarisiert und wir als Gemeinde wollen tatsächlich das gesamte Spektrum rechts und links der Mitte abbilden. Wir wollen auf niemanden herabblicken, der aus dem ganz linken oder dem ganz rechten Bereich hier ankommt. Also lasst uns darauf Acht haben, dass wir niemanden durch unbedachte Äußerungen voneinander entfremden, sondern dass unsere Gemeinde ein Bereich auch ist, in dem wir offen miteinander reden können. Das ist unheimlich wichtig und respektvoll miteinander reden können. Und ich denke, das Gleiche gilt für viele andere Themen. Ja, Corona, Migration, Klimawandel, das sind Themen, in denen man verschiedene Meinungen haben darf, die aber emotional häufig so aufgeladen sind, dass man andere unheimlich leicht von den Kopf stoßen kann. Ja, das kann für unsere Gespräche miteinander gelten, für unsere Fürbitten, wie wir sie formulieren. Das kann vor allem auch für unseren Austausch auf Facebook gelten. Wir leben in einer unheimlich von Emotionen getriebenen Zeit. Und ich denke, meine Hoffnung ist ein Stück weit, indem ich das sage, dass wir uns weniger von politischen Themen emotional gefangen nehmen lassen. Und dass wir stattdessen unsere emotionalen Ressourcen für die Gemeinde und für Gottes Plan in dieser Welt einsetzen. Lasst uns davon begeistert sein, wovon Gott begeistert ist. Lasst uns darüber weinen, was Gott traurig stimmt. Lasst uns darüber freuen, was Gott fröhlich stimmt. Vers 16 erfordert, denke ich, nochmal unsere besondere Aufmerksamkeit. Zum einen, weil dort der Titel der Predigt auftaucht, aber auch, weil dort gleich zwei weitere Punkte zusammenkommen. Und der erste lautet gesellschaftliche Zugewandtheit. Und ihr seht schon einen Komma an der Klammer, das ist, mir ist ja kein besserer Titel eingefallen. Also hier heißt es, strebt nicht nach hohen Dingen, nach hohem, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Ich denke, die meisten Menschen wissen instinktiv, dass sie zu etwas Höherem berufen sind. Ja, jeder Disney-Film sagt uns das. Wir streben wie selbstverständlich nach oben und entsprechend besteht die Versuchung, dass wir uns mit einem Netzwerk aus Leuten umgeben, von denen wir uns etwas versprechen, die uns was nützen, die uns im Leben voranbringen und die ignorieren, die uns scheinbar von keinem Nutzen sind. Ja, und dieses Klassendenken, diese Ausrichtung nach oben, nach hohem, kann sehr zerstörerisch auf eine Gemeinde wirken, weil es immer einen inneren Kreis gibt und jeder dort hineingehören will, anstatt eine Gemeinschaft, die alle umfasst. Ja, für die Bewohner Roms muss diese Versuchung besonders groß gewesen sein. Jeder Römer weiß, dass er zivilisierter, informierter, fortgeschrittener, kurz in allem überlegen ist. Und auch wir in der westlichen Welt oder in Leipzig können so denken. Viele von uns kommen aus privilegierten Kreisen, egal ob aus einem normalen westlichen Land oder vielleicht auch in einem anderen Kulturkreis aus einer oberen Schicht. Und Paulus sagt deshalb, seid nicht hochmütig, seid demütig. Auch Jesus hat sich zu den Niedrigen gehalten. Also wendet euch den Niedrigen zu, von denen ihr euch nichts versprecht, die euch keinen strategischen Mehrwert verspricht. Wendet euch den Leuten zu. Die zweite Form von Zugewandtheit in Vers 16 ist die intellektuelle. Paulus sagt, haltet euch nicht selbst für klug. Ich denke, gerade für Städter und akademisch Gebildete ist intellektuelle Überheblichkeit gang und gäbe. Überheblichkeit wird sich in vielen Bereichen manifestieren, ganz generell in überhöhtem Selbstvertrauen. Wenn man sich selbst für klug hält, kann man leicht den Fehler machen und denken, dass wir aus eigener Klugheit zum Glauben gekommen sind. Wenn die Wahrheit ist, dass wir geistig tot waren. Und Tote denken nicht sehr vernünftig. Eigentlich überhaupt nicht viel. Es ist nicht unsere Klugheit, die uns ins Reich Gottes gebracht hat. Gott hat uns neues Leben gegeben, indem er uns den Glauben an Jesus geschenkt hat. Und entsprechend sollten wir uns nicht für klug halten. Intellektuelle Überheblichkeit kann sich in bestimmten theologischen Positionen niederschlagen, die man so verbittert verteidigt, ohne je über irgendeine Alternative nachgedacht oder miteinander gesprochen zu haben. Also sie kann sich in persönlichen Entscheidungen manifestieren oder vielleicht auch in einer ganz starken Meinung darum, welche Richtung diese Gemeinde einschlagen sollte. Und wenn ich so auf intellektueller Überheblichkeit herumreite, dann liegt es zum Teil daran, dass wir vielleicht besonders anfällig dafür sind, aber ich sollte gleichzeitig auch sagen, Paulus sagt nicht, haltet euch für dumm, ja, sondern er sagt einfach, denkt nicht, dass ihr immer recht habt. Seid nicht so überzeugt von eurer eigenen Meinung, sondern hört einander zu, forscht miteinander in der Bibel, sucht nach der Wahrheit. Am Ende will ich nun noch kurz auf Vers 14 eingehen. Dort heißt es, segnet die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Der Vers passt ganz gut mit dem Ende des Abschnitts zusammen, wo wir erkennen, dass diese Zugewandtheit zwar auf besondere Weise für die Gemeinde gilt. Das liegt einfach daran, dass sie dort auf Gegenseitigkeit beruht, weil dieses einander von Gott geschaffen ist und im Geist befähigt wird. Aber unsere Zugewandtheit soll deshalb nicht an den Grenzen der Gemeinde Halt machen. Und auch nicht vor denen, die uns feindselig gesinnt sind. Er sagt, segnet die euch verfolgen. Ja, und dann Vers 17, dort sagt er, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Das gilt innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Seid auf Gutes bedacht vor allen Menschen. In der hoffnungslosen Gespaltenheit dieser Welt ist die Gemeinde Ausdruck von Hoffnung. Und deshalb sollen wir einander demütig zugewandt sein. Materiell, finanziell, emotional, gesellschaftlich, intellektuell. Aber durch diese Hinwendung nach innen, diesem Einander, soll sich die Gemeinde nicht von der Welt abkapseln. Gott will uns auch zur Hoffnung für die Welt werden lassen. Und zwar, indem wir uns auf menschlich eigentlich unmögliche Weise selbst den feindselig Gesinnten zuwenden. Wer in deinem Leben hasst Christen? Wer macht sich immer über Christen lustig? Die sollen wir segnen und nicht fluchen. Christliche Zuwendung sammelt feurige Kohlen auf die Häupter derer, die uns feindselig gesandt sind. Das sind Kohlen der Großherzigkeit. Und die sollen brennen. Sie sollen unangenehm sein. Also sie sollen das Gewissen aufrütteln, damit sie vielleicht, wenn Gott will, den anderen durch die Erkenntnis seiner Schuld zum Glauben an Jesus Christus führen. Es ist ein missionarisches Kohlenaufhäufen. Seid eines Sinnes, nach innen demütig zugewandt, der Welt segnend zugewandt. Lasst uns beten, für uns und für die Welt. Allmächtiger Gott, in Jesus Christus hast du uns gezeigt, wie vollkommene Demut aussieht. Das hat die Latte für uns unerreichbar hochgelegt, aber wir bitten dich trotzdem, Vater, dass du durch deinen Geist in uns diese demütige Zugewandtheit bewirkst. Du hast uns gezeigt, was das für die materielle und finanzielle Seite bedeutet, für die emotionale, für gesellschaftliche und die intellektuelle Seite. Gib uns Kraft dafür, auf diese Weise gleichgesinnt zu sein. Und gib uns Kraft, dass wir ein Licht in dieser hoffnungslosen Welt sind. Weil du begonnen hast, in der Gemeinde die Zerrissenheit zu kitten und wieder zusammenzuführen durch Jesus Christus. Und wir bitten dich, dass du das sichtbar werden lässt in unserer Gemeinschaft, für uns und für die Welt und um deiner Ehre willen. Amen.